Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Tag. Mit Peter Kapern in Brüssel blicke ich gleich ins Europaparlament, in die Herzkammer sozusagen. Es geht um die Ausschüsse, die sich gestern neu formiert haben. Wir blicken auf neue Gesichter und auf entscheidende Positionen. In Belarus ist ein deutscher ehemaliger Rettungshelfer zum Tode verurteilt worden. Sein Fall stellt die Bundesregierung vor schwierige Fragen. Zunächst aber geht es nach London. Die neue Labour-Regierung hat das Ruanda-Abschiebemodell gekippt. Warum es die britische Politik immer noch beschäftigt? Dazu gleich mehr von unserem Korrespondenten Christoph Brössel. Großbritanniens Migrationspolitik hat zuletzt große Aufmerksamkeit bekommen, und zwar wegen des Plans, Menschen, die über den Ärmelkanal ohne Papiere ins Land kommen, nach Ruanda abzuschieben. In Deutschland wird gerade geprüft, ob dieses Modell für Abschiebungen in Frage kommt. In Großbritannien allerdings hat der neue britische Premierminister Keir Starmer das Ruanda-Modell gestoppt. Dafür gibt es Gründe. Zum einen hatte das oberste Gericht die Abschiebungen aufgehalten. Außerdem ist nicht belegt, ob diese Politik wirklich abschreckend wirkt. Und was hinzukommt, sind die hohen Kosten. Und da zeigt sich jetzt ein anderes Bild, denn die Labour-Regierung hat nachgerechnet mit dem Ergebnis, das Ruanda-Modell war viel teurer als gedacht. Und dazu kann uns Christoph Brössel in London nun mehr sagen. Herr Brössel, die Regierung Starmer hat neue Zahlen vorgelegt. Wie hoch sind denn die Kosten?
Yvette Cooper, die Innenministerin, die hat gerade das Amt übernommen und hat nachgerechnet natürlich, was da ist, was sie ausgeben kann, und musste in dem Zusammenhang feststellen, dass die Kosten für das Ruanda-Modell bei 830 Millionen Euro gelegen haben. Das ist ein deutlich höherer Betrag als das, was die konservative Regierung immer genannt hat. Und da sind dann Kosten drin, wie zum Beispiel über 300 Millionen, die an Ruanda gezahlt worden sind, an die Regierung. Da sind aber auch Kosten drin für Fluggesellschaften, die sich bereit gehalten haben, um Abschiebeflüge durchzuführen. Da sind aber auch Sicherheitsdienste mit drin. Da sind aber auch Kosten für die Haft drin, denn viele saßen ja schon in Abschiebehaft. Und auch das hat natürlich hohe Kosten ausgelöst. Und insgesamt ist offenbar bei dieser Schau, wie viel das Ganze denn gekostet hat, auch Zahlen aufgetaucht darüber, dass die konservative Regierung bereit gewesen wäre, in 6 Jahren bis zu 12 Milliarden Euro für dieses Ruanda-Modell auszugeben.
Also sehr, sehr, sehr viel höhere Kosten als zunächst gedacht. Jetzt hat Keir Starmer versprochen, statt des Ruanda-Modells am Thema Migration und Abschiebungen weiter festzuhalten, dass er aber vor allem die Schleuserkriminalität zerschlagen will. Wie genau soll das jetzt geschehen?
Er möchte die Schleuserkriminalität bekämpfen und sagt, ich selber, Keir Starmer, bin Staatsanwalt. Ich weiß, wie ermittelt wird, wie kriminelle Strukturen aufgespürt werden können. Er selber hat ja im Bereich Terror gearbeitet und hat auch in der vergangenen Woche nochmal unterstrichen, als er dort auf dem Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft die Staats- und Regierungschefs aus Europa empfangen hat. Dort hat er selber nochmal gesagt, ich kann es einfach nicht glauben, dass wir das nicht in den Griff kriegen. Ich habe das im Bereich Terror gesehen. Das heißt, er hat die Kompetenz, er hat die Expertise, er weiß, wovon er spricht. Und in der vergangenen Woche ist auch dann eine Stärkung des Austauschs vereinbart worden. Europol, dort sollen noch mehr britische Polizisten bereitgestellt werden bei der Europäischen Polizeibehörde. Der Datenaustausch soll vorangebracht werden. Aber es soll eben auch Vereinbarungen und Abmachungen noch mit Frankreich geben, dass dort besser ermittelt werden kann, um Schleuser aufzuspüren. Aber er sagt auch, die Asylverfahren müssen beschleunigt werden. Die Menschen müssen aus den Hotels rausgeholt werden, was viel Geld kostet und wo viele sich drüber aufregen. Und es muss Abkommen geben über Rückführung. Das gibt es beispielsweise schon mit Albanien. Da ist es sehr unwahrscheinlich, dass Personen ein Asyl bekommen in Großbritannien. Da gibt es eine Vereinbarung mit der Regierung. Und das hat dann auch sehr schnell dazu geführt, dass die Zahl derer, die aus Albanien beispielsweise nach nach Großbritannien kommen, runtergegangen ist.
Aber vielleicht noch mal grundsätzlich zur Einordnung. Wie viele Menschen versuchen denn derzeit nach Großbritannien zu kommen? Sind die Zahl derer, die über den Ärmelkanal fliehen, wirklich so groß?
Ich finde, das ist eine ganz wichtige Zahl, weil sich so ein bisschen der Eindruck aufdrängt, dass da gar nicht so viele kommen. Um das so ein bisschen einordnen zu können, Illegale, die über den Ärmelkanal kommen, im Jahr 2022 waren das 45.000, im Jahr 2023 29.000 und in etwa hält sich der Trend für dieses Jahr. Und die Nettoeinwanderung im Jahr 2023 war in Großbritannien 685.000 Menschen. Das zeigt auch, die meisten, die hierher kommen. Das sind Arbeitskräfte, die ins Land geholt werden. Familiennachzug spielt da eine Rolle. Das sind aber auch viele Personen, die schlicht und ergreifend dringend benötigt werden. Wir reden über Arbeitskräfte für den Gesundheitsdienst. Wir reden aber auch über Studenten, die hierher kommen. Und ausländische Studenten zahlen sehr viel Geld. Das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Bildungssystem. Und diese 685.000 muss man vielleicht auch nochmal ins Verhältnis setzen zu Deutschland. 2022 war die Nettomigration 1,5 Millionen. 2023 660.000, also eine recht ähnliche Zahl.
Nach all dem, was Sie schildern, kann ich davon ausgehen, dass der Druck auf Keir Starmer jetzt Lösungen anzubieten ziemlich hoch ist.
Ja, der Druck ist ziemlich hoch, weil es ein sehr emotionales Thema ist und das eigentlich schon seit Jahren. Es gibt einfach bei vielen Menschen das Gefühl, dass zu viele Ausländer ins Land kommen, dass sie sich abschotten möchten. Und wir haben das ja schon 2016 erlebt im Referendum für den Brexit, wo ein wichtiges Kriterium war, wir wollen uns abschirmen von Europa, weil möglicherweise, so war die Argumentation damals vieler Brexiteers, die Türkei in die Europäische Union aufgenommen wird und die dann alle zu uns ins Land kommen dürfen. Das ist die Angst gewesen und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Angst auch heute noch sehr groß ist, vielleicht größer als das eigentliche politische Problem, was man wahrscheinlich durch gute Politik, durch Verfahren lösen könnte. Und das ist auch befeuert worden von einer konservativen Partei, die sehr populistisch an der Stelle auch argumentiert hat. Wir erinnern uns an Priti Patel, eine Innenministerin, die gesagt hat, dann stellen wir eben Wellenmaschinen am Ärmelkanal auf, um das Ablegen der Boote in Frankreich zu verhindern. Also da spürt man schon, das ist eine sehr aufgeladene populistische Debatte gewesen.
An diesem Mittwoch wird sich Keir Starmer im britischen Unterhaus den Fragen der Abgeordneten stellen und sein Vorgänger Rishi Sunak wird dann auf der Oppositionsbank sitzen. Wie geht es jetzt bei den Tories weiter?
Das wird ziemlich spannend, weil wir jetzt so ein bisschen erfahren haben, dass der Contest, also der Wettbewerb um den Vorsitz, um den Parteitag herum entschieden werden soll. Der findet vom 29. September bis zum 2. Oktober statt. Und von heute Abend an dürfen sich dann die Kandidaten melden. Die müssen etwa 10 Abgeordnete hinter sich versammeln. Die sagen, wir unterstützen diesen Kandidaten. Und wir wissen beispielsweise schon, dass James Cleverly, der ehemalige Außenminister und der ehemalige Innenminister, dass der auf jeden Fall ins Rennen gehen möchte. Dann wird die Zahl der Kandidaten reduziert auf 4 durch Wahl im Kreise der Abgeordneten im Parlament. Und diese 4 werden sich dann auf dem Parteitag präsentieren. Und dann wird der Parteitag auf 2 runterwählen. Und dann kommt die Parteibasis ins Spiel. Und die wird dann von diesen 2 übrig verbliebenen Kandidaten, Kandidatinnen einen Parteivorsitzenden, eine Parteivorsitzende bestimmen.
Vielen Dank, Christoph Prössel nach London. Es sind gerade vor allem Personalentscheidungen, mit denen das Europaparlament von sich reden macht. Erst letzte Woche hat das Parlament einer zweiten Amtszeit von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin zugestimmt. Auch Roberta Metsola, die Christdemokratin aus Malta, behält ihren Posten und ist von den Abgeordneten als Parlamentspräsidentin wiedergewählt worden. Doch es geht nicht nur um Führungspositionen, sondern auch darum, die parlamentarische Arbeit zu organisieren. Die Bildung von Fraktionen, die ist gelaufen. Sie lief bei den Christdemokraten und Sozialdemokraten eher geräuschlos im Vergleich zu den Parlamentariern vom rechten politischen Rand. Und als letzter Akt stand nun noch an, dass sich die 720 Mitglieder des Europaparlaments auf die insgesamt 20 Ausschüsse im Parlament verteilen. Das klingt kompliziert. Das ist gestern passiert und beobachtet hat das für uns Peter Kapern, den wir gerade schon gehört haben. Peter Kapern, bei der konstituierenden Sitzung der Ausschüsse wurden erst einmal die Ausschussvorsitzenden und ihre Stellvertreter gewählt. Jede einzelne dieser Wahlen wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Entspricht denn eigentlich diese enorme Aufmerksamkeit der Bedeutung dieser Position?
Ja, da muss man wohl sagen, das kommt ganz drauf an, um welchen Ausschuss es da geht. Es gibt 20 insgesamt, dazu noch 4 Unterausschüsse. Diese Unterausschüsse sind gewissermaßen Dependancen von einem übergeordneten Ausschuss. Um mal ein Beispiel zu nennen, der Menschenrechtsausschuss ist ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses. Aber nicht alle dieser Ausschüsse sind gleich bedeutsam. Aber wenn man es dann geschafft hat, Vorsitzender eines besonders wichtigen Ausschusses zu werden, ja, dann ist das mit viel Reputation verbunden für den Abgeordneten, mit viel Verantwortung auch und mit einer großen öffentlichen Wahrnehmung. Und wenn man jetzt so nach einer Faustregel sucht, was denn nun die wichtigen Ausschüsse von den etwas weniger bedeutsamen unterscheidet, dann gibt es da, denke ich, 2 Kriterien. Nummer 1, die Ausschüsse in den Politikbereichen, wo die Europäische Union selbst große Kompetenzen von den Mitgliedstaaten übertragen bekommen hat, diese Ausschüsse sind sehr bedeutsam. Und Regel Nummer 2, die Ausschüsse, die sich mit brennenden, aktuellen Themen beschäftigen, auch die gewinnen an Bedeutung. Um mal ein Beispiel zu nennen, der Gesundheitsausschuss im Europaparlament, der hatte eigentlich so ein Mauerblümchen-Image, bis dann die Corona-Pandemie kam und dann stand er auf einmal im Zentrum des Interesses und damit dann eben auch die Ausschussführung.
Und welches sind die wichtigen Ausschüsse?
Naja, die Kompetenzen sind natürlich, die Kompetenzen und die Zeitfragen sind natürlich gerichtet auf bestimmte Ausschüsse wie, nennen wir mal, den Handelsausschuss. Die komplette Handelspolitik der Europäischen Union wird in Brüssel gemacht und deswegen hat das Parlament da eine wichtige Kontrollaufgabe der Kommission gegenüber. Der Handelsausschuss ist besonders wichtig. Der Binnenmarktausschuss, der Binnenmarkt ist das Herz des europäischen Projekts, das die Freiheit für Güter, Waren, Dienstleistungen, Menschen. In dieser schwierigen wirtschaftlichen Zeit sind dann natürlich zu nennen der Industrieausschuss, der Ausschuss für Wirtschaft und Währung, also da geht es dann um die gemeinsame Währung, den Euro und natürlich auch beispielsweise der Agrarausschuss, den die EU-Agrarpolitik macht ja immer noch ein Drittel des gesamten europäischen Budgets aus. Auch da also wichtige Kontroll- und Gestaltungsrechte beim Europaparlament. Und wenn man nochmal auf die Regel Nummer 2 schauen wollte, die ich eben genannt habe, also die aktuellen Zeitläufe, die sozusagen Politikbereiche ins Zentrum des Interesses schieben, dann geht es da um den Unterausschuss für Verteidigung, der neu ist. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja angekündigt, erstmals einen Verteidigungskommissar zu ernennen. Damit bekommt das Europaparlament auch zusätzliche Aufgaben. Und wichtig natürlich auch der Haushaltsausschuss in der kommenden Legislaturperiode, weil ja dann ein neues 7-jähriges Budget verhandelt werden muss. Das ist eine Mega-Aufgabe und da hat das Europaparlament große Kontrollrechte.
Kommen wir von den Mega-Aufgaben zu dem Personal, das diese Mega-Aufgaben übernimmt. Was hat denn bei der Wahl der Ausschussvorsitzenden überwogen? Kontinuität oder Neubesetzung?
Ja, also wenn ein Ausschussvorsitzender seine Arbeit gut gemacht hat, auch Ansehen sich erworben hat bei anderen Fraktionen, dann tendiert das Europaparlament zur Kontinuität. Und das war dann auch gestern zu beobachten. Natürlich nicht ohne die üblichen Verteilungskämpfe zwischen den Abgeordneten aus unterschiedlichen Ländern und den unterschiedlichen Fraktionen. Aber es haben sich dann doch viele altbekannte Gesichter durchgesetzt. Bernd Lange beispielsweise, um mal einige deutsche Abgeordnete zu nennen. Der SPD-Abgeordnete aus Deutschland, der ist weiterhin Vorsitzender des wichtigen Handelsausschusses. David McAllister, der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident von der EVP, der wird weiter Chef des Auswärtigen Ausschusses sein. Die Grüne Anna Cavazzini bleibt an der Spitze des Binnenmarkt- und Verbraucherschutzausschusses. Aber um auch mal Nicht-Deutsche zu nennen, Johann van Overtveldt bleibt weiter Chef des Budgetausschusses. Das ist ein ehemaliger belgischer Finanzminister von den gemäßigten flämischen Nationalisten der NWA. Und es gibt eben auch neue Gesichter. Und das prominenteste darunter ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Abgeordnete. Sie ist zur Vorsitzenden des Unterausschusses für Verteidigung gewählt worden. Und das trotz eines Fehlstarts, wenn man das so sagen darf. Denn die FDP-Abgeordneten haben ja nicht für Ursula von der Leyen gestimmt. Und da hatte es tatsächlich Überlegungen gegeben, Strack-Zimmermann dann die Rache der anderen Parteien, die Ursula von der Leyen unterstützen, spüren zu lassen und sie nicht auf diesen Posten zu hieven. Aber dann hat man sich doch noch anders besonnen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat diesen Posten bekommen.
Wir müssen an dieser Stelle leider stoppen und haben einen ersten Eindruck bekommen von den Posten der Ausschüsse im Europaparlament, die vergeben wurden. Und wie das abgelaufen ist, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten in Brüssel, mit Peter Kapern, gesprochen. Danke. Die Bundesregierung erkennt den Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, nicht an, weil er seine Wiederwahl 2022 manipuliert hat, weil er die Massenproteste, die darauf folgten, mit Härte niedergeschlagen hat. Nun aber sorgt der Fall eines in Belarus zum Tode verurteilten Deutschen für große Besorgnis und die Frage ist, inwiefern sich die Bundesregierung auf Verhandlungen einlässt. Dem früheren Rettungshelfer Rico Krieger werden Söldneraktivitäten und Terrorismus vorgeworfen. Mehrere Menschenrechtsorganisationen begleiten das Schicksal des Deutschen und haben die belarussischen Behörden dazu aufgefordert, die Hinrichtung nicht zu vollstrecken. Björn Blaschke.
Schwere Vorwürfe seien gegen den deutschen Rico Krieger erhoben worden, sagt Mario Fieber. Er arbeitet für Libereco, eine deutsch-schweizerische Nichtregierungsorganisation, die sich unter anderem für den Schutz der Menschenrechte in Belarus einsetzt.
Noch ist ja relativ wenig über diesen Fall bekannt, über die genauen Hintergründe. Die Vorwürfe sind natürlich sehr hart und sehr, sehr umfassend, aber was tatsächlich passiert ist, wissen wir nicht.
Nur so viel. Angeblich soll Rico Krieger, ein früherer Helfer des Deutschen Roten Kreuzes, mit einer Einheit vor allem belarussischer Freiwilliger gearbeitet haben, Kämpfern gegen die russische Invasion in der Ukraine auf der Seite Kiews. Diese Einheit hat das allerdings gestern bestritten. Wie auch immer, Libereco gehört zu den 10 Menschenrechtsorganisationen, die Behörden in Belarus dazu aufriefen, die Hinrichtung Kriegers nicht zu vollstrecken. Grundsätzlich lehnen sie die Todesstrafe ab. Außerdem bezweifeln sie, dass das Gericht, das Krieger verurteilte, die Rechtsstaatlichkeit gewahrt hat.
Es waren keine neutralen Beobachter unseres Wissens vor Ort. Bekannt ist nur, dass die Verhandlung zumindest teilweise auch hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Generell ist zu sagen, dass es in Belarus keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Insbesondere in den Fällen, die politisch relevant sind, erwarten wir keine neutrale Gerichtsbarkeit.
Mehr als 1400 politische Gefangene gäbe es in Belarus und auch der Fall Krieger sei wahrscheinlich politisch.
Dem belarussischen Regime wird die Todesstrafe auch deswegen verhängt haben, um Faustpfand zu haben für Verhandlungen, die vermutlich darin gehen soll, die vielen Sanktionen gegen Belarus zu reduzieren und überhaupt mit der deutschen Seite an einen Verhandlungstisch zu kommen.
Machthaber Alexander Lukaschenko wegen Menschenrechtsverbrechen und seiner Unterstützung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vom Westen mit Sanktionen belegt, könnte Rico Krieger begnadigen, wird das allerdings kaum ohne Gegenleistung machen. Entsprechende Andeutungen gab es bereits am Wochenende. Berlin seien Lösungen angeboten worden, hieß es aus Minsk. Eine Lösungsmöglichkeit sprach der im Exil lebende belarussische Oppositionelle Pavel Latuschko an in einer Videobotschaft. Lukaschenkos Ziel sei, einen in Berlin wegen Mordes im Berliner Tiergarten verurteilten Russen in einem Gefangenenaustausch freizupressen.
Es gibt gute Gründe zu denken, dass die gesamte Situation um Rico Krieger auf einem Deal von Lukaschenko mit dem Kreml beruht. Lukaschenko und Putin haben beschlossen, Deutschland keine Wahl zu lassen und einen deutschen Bürger als Geisel genommen und ihm mit der Todesstrafe gedroht.
Möglicherweise in einem Paket mit dem US-Journalisten Evan Gershkovich, der erst vergangene Woche in Russland zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde, wegen angeblicher Spionage. Franek Wiaczorka, Berater der belarussischen Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja, bringt es so oder so auf den Punkt.
Eines steht fest, das Todesurteil und das Spiel mit dem Leben eines Menschen, wie es das Regime von Lukaschenko jetzt betreibt, ist unmenschlich.
Was über den Fall des in Belarus zum Tode verurteilten Deutschen bekannt ist, das hat Björn Blaschke berichtet. Und das war's von Europa heute. Ich danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Katrin Michaelsen.